Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, es ist schon ein erstaunlicher Text, der Abschnitt aus Jesaja 66, den wir vorhin gehört haben. Wir haben heute den Sonntag Letare, das heißt, freut euch. Und der ist als Aufatmer in der Mitte der Passionszeit gedacht. Ein Innehalten, ein Ausblick, es geht auf Ostern zu, es geht um Erlösung, das Leid ist nicht das Letzte. Dieser Sonntag soll Kraft zum Durchhalten geben. Das Fasten hat ein Ende, die Passion hat ein Ende, der Tod hat ein Ende, es geht auf das Leben zu. Diesen freudigen Ton nimmt unser Text ja durchaus auf, aber es geht darin ja gar nicht um Auferstehung, um Ostern, um Leben aus dem Tod. Es geht um Jerusalem, und zwar genauer um das Jerusalem in der Zeit nach dem Exil. Ich werde jetzt mal ein bisschen historisch und theologisch. Der Prophet, der hier spricht, wird in der Theologie der dritte Jesaja genannt. Das bedeutet der dritte Jesaja. Den ersten Jesaja kennen wir gut. Es ist der, der im Tempel die Vision von Gottes Thron und den Seraphim hatte, die das Heilig, Heilig, Heilig sangen, das in die jüdische und auch die christliche Liturgie eingegangen ist. Wir werden es nachher ja auch singen. Dieser erste Jesaja lebte vor dem Exil im alten Israel sozusagen und erhielt seine Berufung vor Gott im Jahre 736 vor Christus. Er selber datiert das so genau, deswegen können wir das auch so genau wissen. Einen zweiten großen Propheten aus der Schule des Jesaja kennen wir auch gut. Es ist der, der mitten im Exil ausruft, tröstet, tröstet mein Volk. Der zweite oder Deutero Jesaja. Leicht zu merken, beginnt mit Kapitel 40. Er mag vielleicht zwischen 560 und 540 vor Christus gewirkt haben. 539 eroberte der Perserkönig Kyros Babylon und ordnete an, dass die Juden wieder heimkehren dürften und den Tempel ihres Gottes aufbauen sollten. Deutero Jesaja hat dieses Ereignis angekündigt. Und dann kommt der andere, der dritte Jesaja, zu Wort, und zwar in den Kapiteln 56 bis 66. Er wirkte in dem nachexilischen Jerusalem, aber noch vor der Ankunft des Nehemia. Die war im Jahr 445 vor Christus. Der Tempel war 70 Jahre zuvor unter Esra notdürftig wiederhergestellt worden, aber in den Augen der Alten, die sich noch an den früheren Tempel erinnerten, war dieser zweite Tempel eher dürftig und kümmerlich. Der Prophet Zacharia nimmt darauf Bezug. Die Stadt selbst aber, Jerusalem, war noch ein ziemlicher Trümmerhaufen. Man hat sich notdürftig darin eingerichtet, aber wie gesagt, noch war Nehemia nicht erschienen, noch lagen die Stadtmauern in Schutt und Asche. Darauf bezieht sich unser Predigttext, wenn da von denen die Rede ist, die über Jerusalem trauern und traurig gewesen sind. Aber schnell noch ein abschließendes Wort zu den drei Jesajas. Ihre Prophetien sind schon ganz früh zu einem einzigen Buch zusammengefasst worden, und das mit Recht. Es gibt mehrere rote Fäden, die das Buch von vorne bis hinten durchziehen. Es gibt einen geschlossenen theologischen Zusammenhang. Deshalb geht man davon aus, dass sich um den Propheten Jesaja, den ersten, eine Schülerschar gebildet hat, die seine Worte bewahrten und weitergaben. Ja, dass eine Prophetenschule entstand, die an der Theologie des Jesaja, wenn man so sagen darf, festhielt und in die hinein Gott immer wieder sein Wort geben konnte. Aus dieser Schule scheinen Deutero Jesaja und später auch Trito Jesaja hervorgegangen zu sein. Und es ist auch auffallend, wie die starken Trostworte und die tröstlichen Bilder unseres Textes an Deutero Jesaja erinnern. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr, heißt es in Jesaja 40. Und Jesaja 66 führt das fort, in einer anderen Zeit, unter anderen Umständen, aber doch in Kontinuität mit den früheren Verheißungen Gottes an sein Volk. Aber auch jetzt noch müssen wir sagen, es ist ein erstaunlicher Text. Denn von Trost wird nicht in abstrakten Worten gesprochen, sondern in starken Bildern. Und diese Bilder sind allesamt weiblich, mütterlich. Es ist eine Urerfahrung der Menschheit. Wenn ein Kind getröstet werden will, läuft es zur Mutter. So ist das. Das Mütterliche ist das Tröstliche. Und deshalb ist hier vom Trinken an der Mutterbrust die Rede, vom Saugen an den Brüsten. Ein Kind wird gestillt. Es wird still, es wird satt. Meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, singen wir manchmal im Abendgebet mit Psalm 131. Und das auf den Armen tragen oder auf den Hüften, wie es in der Einheitsübersetzung heißt, auf den Knien schaukeln, das sind alles mütterliche Bilder. Den Höhepunkt aber finden diese Trostworte dem Spitzensatz: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Im Psalm 103,13 heißt es zwar auch: Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Aber hier in unserem Text ist ganz einseitig die mütterliche Seite Gottes betont. Wenn man so will, ein überraschendes Gottesbild. Für Bibelkenner zwar nicht, aber für manche dann doch. Das Volk Gottes, Israel, ist trostbedürftig. Und es braucht Gottes mütterlichen Trost. In Bezug auf Jerusalem, dessen Zustand ich gerade geschildert habe, haben sie im Psalm gesungen: Denn deine Knechte wollten gerne, dass es gebaut würde, und es jammert sie, dass es in Trümmern liegt. Das ist die Stimmung, das ist die Lage, in die hinein der Prophet seine Botschaft vom göttlichen Trost ruft. Man kann es wirklich nicht schöner und verlockender aussagen, als Gott im Bild einer tröstenden Mutter darzustellen. Und worin besteht dieser Trost? Dass Jerusalem wieder schön wird, dass es wieder heil wird. Friede wie ein Strom wird ihm zufließen. Jetzt wissen wir, woher dieses Lied kommt. Wie ein strömender Bach kommen die Reichtümer der Völker in die Stadt. Nachdem die Völker Jerusalem ausgeraubt und alles Schöne und alle Schätze weggetragen hatten, wird jetzt die umgekehrte Bewegung verheißen. Schon der erste Jesaja hat von der Völkerwallfahrt zum Zion gesprochen, wo alle Welt zur Ruhe kommt, weil sie zu Gott kommt, der auf dem Zion wohnt. Ist das nicht schön? Doch. Aber Hand aufs Herz, wann haben wir oder haben unsere Vorfahren Jerusalem je so erlebt? Was Tritto Jesaja da angekündigt hat, ist ja noch gar nicht Wirklichkeit geworden. Die Verheißung hängt immer noch in der Luft sozusagen. Und bis heute gibt es ausreichend Gründe, über Jerusalem traurig zu sein. Aus den verschiedensten Anlässen. Sei es aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen, aus menschlichen, wenn man an das Leid der Bewohner denkt. Selbst die touristische Völkerwallfahrt ist zum Erliegen gekommen in unseren Tagen. Man kann über den Tourismus im Heiligen Land die Nase rümpfen, aber es steckt mehr dahinter als in einer Urlaubsreise nach Südafrika. Irgendwo tief drinnen im Israel-Tourismus steckt die Sehnsucht nach Gott und nach seiner Verheißung. Da ist die Sehnsucht nach dem Zion, so wie ihn uns Jesaja vor Augen malt. Es ist letztlich die Sehnsucht nach Gott, wenn er den Völkern auf seinem heiligen Berg das Mahl bereitet. Denn so hat es schon der erste Jesaja geschaut und verkündet. Und der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Diese erstaunliche Verheißung steht in Jesaja 25. Ja, wir leiden mit Jerusalem, dem ganz irdischen Jerusalem. Und ja, wir sehnen uns nach der Erfüllung von Gottes Verheißung, weil die Heilung Jerusalems untrennbar verbunden ist mit der Heilung der Völker, mit unserer eigenen Heilung. Und auch wir sehnen uns nach dem Trost, dem Shalom Gottes, der alles überströmt wie ein erfrischendes Wasser. Wir sehnen uns nach Heil. Und wir sehnen uns nach Israels Heil, weil beides zusammengehört und das eine nicht ohne das andere zu haben ist. Noch ist nicht die Zeit. Gott allein kennt sie. Aber schon jetzt schenkt er uns in Jesus seinen Trost, seine Gegenwart, seine Liebe, seine Zuwendung. Wenn wir auch im Moment eher sein Gericht über unsere Welt erleben, in der Corona-Krise, in der wir stecken, es gilt seine Absicht und seine Verheißung. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Daran dürfen wir festhalten. Und so soll dieser Sonntag Kraft zum Durchhalten geben. Das Leiden hat ein Ende, die Passion hat ein Ende, der Tod hat ein Ende. Es geht auf das Leben zu. Amen.